echte Tiefe. Nicht nur im Mittelfeld, sondern auch bei deiner nächsten Reise. Entdecke solamente.com oder besuche unsere Travel Boutique in Essen-Kettwig. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
In der Bundesliga ist aktuell Pause, aber für die Nationalspieler wird es jetzt ernst. In einer Sonderfolge von Echte Tiefe, dem BVB verstehen, sprechen wir mit DFB-Reporter Christian Wob über die Spieler von Borussia Dortmund bei der Nationalmannschaft und schauen, welchen Stellenwert sie eigentlich noch im Team von Julian Nagelsmann haben.
Echte Tiefe, den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echte Tiefe, dem BVB verstehen. Heute in einer etwas besonderen Konstellation. Ich habe zwar wieder meine beiden BVB-Experten, Jonas Ortmann.
Hallo Linda.
Und Christian Wob.
Hallo zusammen.
Am Start. Aber nur Jonas und ich sitzen heute hier bei uns im Studio. Christian ist zugeschaltet. Du bist seit Montag mit der Nationalmannschaft unterwegs, bist aktuell noch in Herzogenaurach und ab heute Abend in Sinsheim oder heute Nachmittag vielmehr. Und das soll auch unser Thema heute sein. Also nicht deine Reise, sondern die BVB-Spieler bei der Nationalmannschaft. Wir wollen einmal schauen, wer ist eigentlich dabei, wer kann sich für die WM vielleicht empfehlen und wie ist eigentlich der Eindruck von unserem DFB-Reporter vor Ort. Das wollen wir heute alles einmal durchsprechen und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dir, Christian, an. Schilder uns doch mal deine ersten Eindrücke. Seit Montag bist du vor Ort. Wie läuft's bei dir?
Bei mir ganz gut. Wie es bei der Nationalmannschaft läuft, werden wir dann am Freitag beim Knallerspiel gegen Luxemburg sehen. Mit den Eindrücken ist das so ein bisschen schwierig, denn dieser Lehrgang steht ja unter dem Motto weniger reden, mehr arbeiten und das nehmen die Nationalspieler und die Verantwortlichen, also Trainer und Sportdirektor, bisher auch sehr wörtlich. Das heißt, es gab noch kaum Gelegenheit, bis auf zwei kleine Mixed Zones am Dienstag und am Mittwoch mit der Mannschaft in Kontakt zu treten. Heute Abend in Sinsheim dann wird Nagelsmann zum ersten Mal sprechen und dann sicherlich auch erklären, was er möglicherweise mit den BVB-Profis vorhat.
Jetzt ist bei der Pressekonferenz ja auch leider kein BVB-Spieler heute Abend mit dabei.
Das ist korrekt. Serge Gnabry wird sprechen. Allerdings steht bei mir eine Frage zu Karim Adeyemi ganz oben auf dem Zettel und ich hoffe, ich werde sie dann später stellen können, weil ich meine, wenn wir jetzt mal bei Karim direkt anfangen, ist er schon eine sehr interessante Figur, auch für die Nationalmannschaft, in absoluter Topform, gerade beim BVB. Und jetzt ist die Frage, wie kann Nagelsmann ihn einbauen? Also wir wissen ja, dass er vor allem auf formstarke Spieler setzen möchte. Das spricht ganz klar für Adeyemi. Allerdings hat er ja diese Konstanz durchaus vermissen lassen in den vergangenen Jahren. Deswegen ist das schon auch so ein kleines, ich sag mal, Risiko dabei, inwiefern man Karim Adeyemi eine große Rolle bei der Nationalmannschaft zutraut. Jetzt gerade ist natürlich aber eine sehr, sehr große Chance für ihn, denn Jamal Musiala ist nicht dabei, Kai Havertz ist nicht dabei, Niklas Füllkrug ist nicht dabei. Es gibt einige Plätze in der Offensive, die gerade unbesetzt sind und das ist natürlich die Chance für Adeyemi, da jetzt in eigener Sache Werbung zu betreiben.
Wie ist das denn generell bei euch? Wie viel Einblick habt ihr auch in die Trainingseinheiten als Reporter vor Ort?
Tatsächlich auch hier kaum. Also wir hatten am ersten Tag, am Montag, sind die Spieler angereist und hatten dann noch eine ganz kurze Einheit auf dem Platz, die war nicht öffentlich. Am Dienstagmorgen durften wir dann 15 Minuten lang zugucken. Das waren aber auch dann eher die Warmlaufübungen. Und damit sollte es eigentlich gewesen sein für diese Länderspielperiode. Dann kam kurzfristig noch eine kurze Trainingseinheit am Mittwochmorgen hinzu, aber auch wieder nur 15 Minuten öffentlich. Das heißt, die Spieler und die Mannschaft, die schotten sich hier schon ziemlich ab, was ein Zeichen dafür ist, dass es schon, ja, dass die Mannschaft jetzt schon in der Bringschuld ist, dass es alles ein bisschen angespannter ist als noch vor einem halben Jahr, sag ich mal, dass da schon ganz schön Druck gerade drauf ist.
Du sprichst die angespannte Situation gerade an. Es liegt natürlich vor allem auch wahrscheinlich an der Niederlage, die man erleiden musste in der vergangenen Länderspielperiode. Christian, erzähl uns doch vielleicht mal, du als derjenige, der vor Ort ist, jetzt sind mit 5 BVB-Spielern, stellt Borussia Dortmund den größten Block bei der Nationalmannschaft. Erzähl doch mal, wer vielleicht da den Schritt jetzt nochmal machen kann, wirklich auch in der Nationalmannschaft eine große Rolle zu spielen. Angefangen natürlich von Nico Schlotterbeck, der sicherlich bei Julian Nagelsmann jetzt auch eine Schlüsselrolle einnehmen kann. Aber es sind ja mit Adeyemi, hast du gerade schon angesprochen, Maxi Bayer, Felix Metscher und Waldemar Anton, ja, auch noch vier weitere dabei. Welche Rolle oder vielleicht in welche Rolle können sie jetzt auch nochmal treten oder schlüpfen?
Ja, zu Adeyemi hatte ich ja gerade schon da bei einer Einschätzung abgegeben. Ich glaube schon, dass er gerade durch sein Tempo auch ein Schlüsselspieler in der Nationalmannschaft werden kann. Allerdings, wenn wir uns jetzt mal auf die Gegner fokussieren, Luxemburg und Nordirland, das sind jetzt nicht die Mannschaften, die die deutsche Mannschaft hinten einschnüren werden, die viel Ballbesitz haben werden, bedeutet, selbst Räume bekommt die DFB-Elf wahrscheinlich nicht in diesen beiden Spielen. Also da wird es schwierig für jemanden wie Adeyemi, der ja die Räume braucht, zu bestehen. Aber allein aufgrund seiner Formstärke und auch beim BVB ist es ja nicht immer so, dass super viel Platz da ist. Traue ich ihm schon zu, Eindruck zu hinterlassen. Ich bin auch gespannt, ob er dann Freitag in der Startelf stehen wird. Wenn wir zu den anderen Spielern, zu den anderen Dortmundern mal rüber wechseln. Also Nico Schlotterbeck ist für mich ein Gesetz in dieser Mannschaft, in der Dreierkette. Julian Nagelsmann hält ganz große Stücke auf ihn, für ihn spricht, dass er Linksfuß ist, er hat eine tolle Spieleröffnung, ist auch, glaube ich, als Führungsspieler gereift beim BVB, also er gehört in diese Mannschaft und dann wird spannend zu beobachten sein, wer da die Nebenleute sein können. Antonio Rüdiger ist noch bis Jahresende raus verletzt, er ist eigentlich ja als Führungsspieler, als Typ auch ganz, ganz wichtig für die Nationalmannschaft sportlich. Hat er jetzt im September ehrlicherweise keinen guten Eindruck hinterlassen, ist nicht mehr so überzeugend wie vielleicht noch bei der EM vergangenes Jahr. Das heißt, es ergibt sich jetzt auch gerade die Chance in der Innenverteidigung in die Startelf zu rücken. Da denke ich dann vor allem an Waldemar Anton, der ja beim BVB eine ganz solide, eine gute Saison gespielt hat, der jetzt auch wieder gut reingekommen ist als Abwehrchef. Und ich sehe ihn schon morgen in der Dreierkette, sollte sie gespielt werden, neben Schlotterbeck und Jonathan Tah gesetzt. Dann hatten wir noch Felix Metscher und Maxi Bayer. Gerade bei Metscher ist es natürlich so, der spielt im zentralen Mittelfeld. Das ist eine Position, die ähnlich wie beim BVB auch in der Nationalmannschaft quantitativ gut besetzt ist, da sehe ich ihn eher mit Außenseiterchancen im Kampf um die Startplätze, aber auch eher ein Kandidat für den Kader. Und bei Maximilian Bayer, ja, eigentlich eine ähnliche Situation wie bei Adeyemi. Es gibt einige Plätze, die gerade offen sind im Kader, auch verletzungsbedingt. Bayer wird seine Spielzeit bekommen. Er wurde von Nagelsmann sehr gelobt nach den Septemberspielen, wo er nachnominiert wurde und da ja Schwung reingebracht hat in die Mannschaft und auch seinen Anteil hatte, dass dann am Ende doch noch gewonnen wurde gegen Nordirland. Deswegen glaube ich auch schon, dass Nagelsmann ja ein Fan von Bayer ist und dass auch er die Chance haben wird, sich jetzt im Oktober zu beweisen.
Jetzt sind ja auch BVB-Spieler diesmal nicht nominiert worden. Verletzt sind immer noch Emre Can, Niklas Süle, Pascal Groß diesmal nicht dabei, Julian Brandt ist nicht dabei. Wie schätzt du es bei diesen Spielern ein, die Chance, dass die nochmal in die Nationalmannschaft auch zurückkehren?
Das hängt ganz klar damit zusammen, wie sie beim BVB performen werden. Ich halte von den genannten, halte ich Pascal Groß für denjenigen, der am nächsten am DFB-Kader auch ist. Allerdings, was für Metscher spricht, eben seinem Verein gerade Stammspieler ist, spricht dann gegen Groß, der kaum zum Zuge kommt. Aber auch das kann sich ändern. Wir wissen, jetzt kommen die englischen Wochen. Nico Kovac wird durchrotieren. Die eine Form könnte steigen, die andere etwas sinken. Und wenn dann Pascal Groß eine gute Phase noch im Laufe dieser Saison hat, wird auch er wieder ein Kandidat für die Nationalmannschaft sein, klar. Bei den anderen würde ich sagen, ja, Niklas Süle ist gerade sehr, sehr weit weg. Julian Brandt auch. Das ist ja eher ein Ergänzungsspieler beim BVB momentan. Also auch da, das spricht auch gegen ihn in dem Fall. Ja, und Emre Can, auf den vertraut Julian Nagelsmann, er hat ihn ja nicht umsonst damals für die EM auch nachnominiert. Aber Can muss erstmal fit werden und das scheint ja noch eine Weile zu dauern. Deswegen ist er auch momentan kein Kandidat.
Jetzt ist ja so, dass Deutschland in der Weltrangliste inzwischen auf Platz 12 steht. Du hast es auch gerade angesprochen, Jonas hat es auch schon angesprochen, dass ja das letzte halbe Jahr auch nicht gut lief. Man spricht jetzt über einen Sieg in den letzten 5 Spielen. Wie siehst du denn generell die Rolle der DFB-Elf gerade und wie blickst du auf diese Testspiele, die anstehen?
Es sind ja, also
Testspiele auf die Spiele, die anstehen.
Ja, die Stimmung ist, sie erinnert mich so ein bisschen an das erste halbe Jahr unter Nagelsmann, wo viel probiert wurde, wo wieder viel Kurskorrektur stattfand. Jetzt geht es gerade, wie ich schon sagte, wieder um die Basics. Man ist relativ weit weg von einer Turnierform. Ich fand die Nations League, das Nations League Final Four sehr, sehr ernüchternd. Also nach diesem tollen Spiel in Dortmund gegen Italien, also der tollen ersten Halbzeit, hatte man ja eigentlich gedacht, boah, da kann jeder Gegner kommen. Man ist absolut ein Titelkandidat für die WM, obwohl die natürlich noch sehr, sehr weit weg ist. Aber jetzt gerade auch aufgrund von vielen Verletzten ist das eher, wäre ich eher skeptisch. Also wir wissen, dass die Offensive sehr, sehr gut besetzt ist, wenn alle dabei sind, mit Musiala, mit Wirtz, mit Havertz. Aber von denen fehlen schon mal 2 Leute. Und auch das ist kein Geheimnis. Deutschland ist eben nicht auf jeder Position so Weltklasse besetzt, dass es am Ende für einen Titel reichen wird, möglicherweise. Also die Außenverteidiger sind seit Jahren eine Planstelle, auf der viel herumexperimentiert wird. Unglücklicherweise für die Mannschaft ist auch dein spielstarker Sechser Angelo Stiller momentan nicht in herausragender Form. Deswegen bin ich gerade, was die Nationalmannschaft angeht, doch recht skeptisch. Also ich sehe jetzt nicht, wie in diesen 2 oder jetzt einschließlich dieser Länderspielmaßnahmen mit 3 Maßnahmen taktische Wunderdinge geschehen sollen, dass diese Mannschaft sich sehr, sehr deutlich steigert. Momentan ist das alles sehr wenig leichtfüßig, recht angespannt und man ist jetzt ganz klar bei diesen beiden Spielen in der Bringschuld.
Du sprichst es gerade an. Linda hat gerade gesagt, Weltrangliste Platz 12. Du sagst trotzdem, oder logisch eigentlich auch, dass man dann auf jeder Position eben nicht diese Weltklasse hat. Jetzt ist es aber trotzdem so, und ich möchte nochmal den Schwung zu den BVB-Spielern finden, dass eigentlich die BVB-Profis in der vergangenen Zeit nicht wirklich eine übergeordnete Rolle gespielt haben. Beispielsweise Julian Brandt ist aktuell der mit den meisten Länderspielen, der fit ist, eben nicht nominiert. Dann kommt schon Nico Schlotterbeck mit 20 Länderspielen, der zuletzt ein halbes Jahr gefehlt hat. Aber wenn man mal schaut auf die Einsätze, wie gesagt, er hat die 20 Einsätze in der Nationalmannschaft, aber es gibt auch 15 Spiele oder 15 Spiele, wo er 90 Minuten auf der Bank saß. Und da frage ich mich dann schon, also warum hat Julian Nagelsmann oder auch die vorherigen Trainer ja eben nicht so konstant auf ihn gesetzt? Du sprachst ja gerade davon, dass er ja für dich jetzt ein absoluter Schlüsselspieler ist. Ist es dann einfach nur die Entwicklung? Oder ja, warum spielen die BVB-Profis?
Echte Tiefe beim BVB, echte Reiselust bei Solamento. Schau auf solamento.com vorbei oder erlebe uns live in unserer Travel Boutique in Essen-Kettwig. Hier buchen nicht nur BVB-Fans ihre Traumreisen.
Vielleicht dann erst ab jetzt durch die gute Form unter Niko Kovac eine wirkliche Rolle in der Nationalmannschaft?
Ich finde, dass von den genannten eben auch nur Nico Schlotterbeck derjenige ist, der in einer absoluten Top-Mannschaft seinen Platz eben hat. Es war schwierig, also Schlotterbeck hatte auch, obwohl er jetzt von Nagelsmann so sehr gelobt wird, einen sehr, sehr schwierigen Start. Also wenn wir uns daran erinnern, der war bis zur EM, wurde er von Nagelsmann überhaupt nicht berücksichtigt. Aber das war dann natürlich auch genau diese Saison, wo er beim BVB nochmal einen absoluten Sprung gemacht hat an der Seite von Mats Hummels, gerade in den Champions-League-Spielen. Er ist gereift, er hat seine Fehler abgestellt, sein Aufbauspiel hat sich nochmal verbessert. Deswegen mit diesen Fähigkeiten kommt Nagelsmann einfach nicht an ihm vorbei. Jetzt auch durch die Umstellung auf die Dreierkette, die es möglicherweise geben wird, dann auch gegen Luxemburg, ist eben noch einen Platz mehr dabei. Deswegen ist Schlotterbeck halt einfach aufgrund seiner herausragenden Qualität für mich in dieser Mannschaft gesetzt. Ja, bei den anderen, da kann man, glaube ich, jetzt nicht diesen einen Grund festmachen, warum sie keine übergeordnete Rolle in dieser Mannschaft gespielt haben. Es hängt sicherlich auch mit Positionen zusammen, dass es eben wie auf Julian Brandts Position mit Musiala und Wirtz, wie auf Pascal Groß Position mit teilweise noch Toni Kroos, mit Kimmich, mit Goretzka, es auch eben und Stiller auch große Konkurrenz gab, genauso wie in der Offensive und eben weil die Dortmunder Spieler nicht konstant abgeliefert haben im Verein. Und das wurde dann so gesehen von Nagelsmann bestraft, sag ich mal.
Und seit dem Sommer 2020 ist es ja eigentlich so, 2022, als Sebastian Kehl Sportdirektor wurde, dass man so dieses Projekt Borussia Deutschland, nenne ich es jetzt mal, durchaus angenommen hat. Man hat immer wieder deutsche Nationalspieler verpflichtet, auch Niklas Füllkrug zwischenzeitlich, dann wie gesagt Maxi Bayer, Pascal Groß, Waldemar Anton, dann im ersten Jahr den Süle, Schlotterbeck und Adeyemi. Und wie gesagt, man hatte immer so ein bisschen den schwelenden Vorwurf, dass man aber eigentlich nur die zweite Reihe deutscher Nationalspieler verpflichtet. Was sagst du denn dazu? Weil du sagst ja gerade eigentlich genau dasselbe. Außer Nico Schlotterbeck ist aktuell eben keiner in dieser Form, auch der Nationalmannschaft so weiterzuhelfen, dass man ja vielleicht auch in einem großen Turnier absolute Startelfpotenzial hat.
Ja, da bleibe ich absolut dabei. In dem Fall, wenn wir uns jetzt mal diese 2022er-Periode anschauen, da war, finde ich, Süle war schon absolut erste Reihe Nationalmannschaft zu diesem Zeitpunkt. Schlotterbeck, da muss man sagen, hatte bis dahin, glaube ich, auch noch kein Europapokalspiel bestritten. Er hat in Freiburg natürlich herausragend gespielt, aber da kann ich schon gewisse Vorbehalte verstehen, warum dann vielleicht andere zu diesem Zeitpunkt noch die Nase vorn haben. Und Karim Adeyemi, fand ich, war ein sehr, sehr spannender Spieler, einer, der dieses Straßenfußballer-Image gepflegt hat, also Qualitäten, die bei der Nationalmannschaft dann schon eine, gesucht worden sind. Allerdings dürfen wir dabei auch nicht vergessen, dass die Nationalmannschaft wahrscheinlich so zwischen 2021 und 2023 den größten Tiefpunkt der vergangenen 15 bis 20 Jahre erlebt hat. Also das war halt insgesamt ziemlich chaotische Zustände und wir wissen, wie dann Trainer auch manchmal reagieren oder agieren in chaotischen Zuständen. Sie vertrauen auf das, was sie kennen, und das waren dann eben andere Spieler und nicht die Dortmunder.
Was spricht ja dann in dem Moment eigentlich noch weniger dafür, wenn in so einer Krisensituation oder besser gesagt in so einer Situation, wo die Nationalmannschaft so am Boden ist, also wenn du dann nicht gefragt bist, dann ist es ja eigentlich schwieriger, in eine Mannschaft zu kommen. Das sehen wir ja auch gerade beim BVB, wo es funktioniert.
Ja, klar. Aber so kam es dann. So kam es dann eben. Also ich muss schon sagen, dass es eben halt nicht die herausragenden Spieler einfach waren. Und selbst das eine, ich wollte damit ja erklären, dass du, wenn du eine Krise in der Mannschaft hast, dann kannst du vor allem, wenn du nicht die Mannschaft regelmäßig siehst, sondern nur zu ausgewählten Punkten 4-5 Mal im Jahr, dass du dann nicht alles bei jeder Periode über den Haufen werfen kannst, das kann ich auch verstehen. Und dass es dir da eher schwerer fällt, mal neue Leute zu installieren, und dass du dann eher auf alte Strukturen setzt. Wir wissen auch, dass der eine oder andere Verein in Deutschland gewisse Lobbyarbeit bei der Nationalmannschaft betreibt, und dass dann eher solche Spieler im Fokus stehen, kann ich schon nachvollziehen.
Wir hatten jetzt auch hier im Podcast darüber, über den Transfermarkt oft gesprochen, wie wichtig auch der englische Markt inzwischen für den deutschen Fußball geworden ist oder für die Transfers in der Bundesliga. Was für eine Auszeichnung ist es denn noch, wenn man deutsche Nationalspieler im Kader hat? Ist es noch eine große Auszeichnung, auch wenn wir jetzt vielleicht nochmal auf die Weltrangliste mit Rang 12 schauen?
Ja, ich finde, es ist nach wie vor auf jeden Fall eine Auszeichnung, weil also einmal sportlich ist, muss man sich diese Weltrangliste, muss man schon genau einordnen. Die ist nicht immer 100% aussagekräftig. Aber ich finde schon, wenn du jetzt zum Beispiel in einem Nations League Viertelfinale stehst und da viele Dortmunder auf dem Platz hast und die überzeugen, also Deutschland ist ja jetzt nicht irgendeine Nationalmannschaft. Also das ist schon eine der stärksten in Europa und damit stärksten weltweit. Es ist auf jeden Fall immer noch ein Aushängeschild, dort Spieler zu haben. Und wir müssen es halt auch nochmal auf dieser nicht sportlichen Ebene, sondern auf der Identifikationsebene sehen. Und natürlich, wenn du da einige deutsche Nationalspieler stellst, die sind allein aufgrund von der Sprachbarriere oder von der Sprache, von der Präsenz auch abseits der Bundesliga, ist es natürlich sehr, sehr wichtig, diese Spieler im Kader zu haben.
Das war ja dann auch genau ein Grund, warum man dieses Projekt Borussia Deutschland, was sie schon genommen habe, ja, angegangen ist, diese Identifikation auch zu steigern, was in den Jahren zuvor vielleicht beim BVB etwas gefehlt hat. Haben wir auch schon oft gesprochen, dass es vielleicht aktuell auch noch fehlt, aber ja, sicherlich ist es leichter, sich mit einem Nico Schlotterbeck zu identifizieren, als vielleicht jemandem, der die Sprache nicht spricht. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Wenn wir jetzt vielleicht nochmal einen Schritt weiter schauen auf die WM nächstes Jahr, welchen BVB-Spieler siehst du denn wirklich in der Startelf oder wer kann sich dahin entwickeln, wirklich unverzichtbar für die Nationalmannschaft zu werden?
Nico Schlotterbeck, Punkt.
Das ist hart.
Kurz und präzise.
Ja, wie ich gerade schon versucht hatte anzuschneiden, es hängt natürlich viel davon ab, wer in welcher Form bis dahin zurückkommt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass, und auch da wieder den Bogen zu altbewährtem zu schließen, dass wenn jetzt ein Antonio Rüdiger sich gesund zurückmeldet, dass der auch aufgrund seiner ganzen Präsenz wieder einen Stammplatz in dieser Mannschaft haben wird und dann Waldemar Anton eben sich hinten anstellen muss. Ob das dann fair ist, ob das dann gerechtfertigt ist, ist eine andere Sache, aber das halte ich gerade für am realistischsten. Und dann, wie gesagt, mal schauen, ob Karim Adeyemi es schafft, diese Form zu halten. Dann könnte er auch, finde ich, eine Chance zumindest haben, in der Startelf zu stehen. Andererseits sind natürlich Qualitäten wie die von Adeyemi auch ganz wichtig, vielleicht nochmal in der 60. Minute auf den Platz zu bringen. Also es kann natürlich die Fähigkeiten, ein Spiel zu verändern, die Dynamik von einem Spiel, die Statik von einem Spiel zu verändern. Und Karim Adeyemi gegen müde Abwehrreihen ist natürlich ein absoluter Pluspunkt für die eigene Mannschaft. Deswegen auch da die Wichtigkeit für die Nationalmannschaft, würde ich sagen, besteht nicht nur darin, in der Startelf zu stehen, sondern auch möglicherweise ein Rollenspieler von der Bank zu sein.
Mit der Gefahr, sich da einmal zu wiederholen, möchte ich noch eine konkrete Nachfrage da einmal stellen. Karim Adeyemi, was spreche denn dagegen, wenn ich dir jetzt sage, der ist für mich aber der aktuell beste Flügelspieler in Deutschland? Also warum hat er keinen Platz in der Startelf bei dir?
Du hast ja von der WM gefragt. Also ich sehe ihn ehrlicherweise schon in der Startelf jetzt am Freitag, eben weil da kein anderer ist, der momentan dort spielen kann. Also ich gehe stark davon aus, dass er zusammen mit Wirtz und Gnabry die offensive Dreierreihe bilden wird. Aber, weil ich gerade schon sagte, er muss diese Form halten bis zur WM kommendes Jahr. Und dann muss man sehen, was passiert, wenn Musiala und Havertz zurückkommen, wie Nagelsmann dann mit den Spielern plant. Also deswegen, ich tue mich jetzt schwer, gerade da Startelf-Garantien irgendwie auszusprechen, eine Prognose abzugeben, fernab von Nico Schlotterbeck, weil ich ihn halt einfach für den besten Verteidiger besten Innenverteidiger in dieser Mannschaft gerade halte. Und weil er es halt aus eigener Kraft schaffen kann, in diese Startelf zu rücken.
Jetzt ist beim BVB ja so, dass nicht nur die fünf deutschen Nationalspieler gerade unterwegs sind, sondern insgesamt haben wir 15 Spieler, die gerade bei ihren Nationalmannschaften sind, plus Cole Campbell, der gerade die U20-WM mit der US-Nationalmannschaft spielt. Es ist recht leer in Dortmund, würde ich sagen. Jonas, du bist nicht beim DFB mit dabei, sondern schaust weiterhin, was bei Dortmund hier passiert. Wie sieht's denn gerade aus? Haben die Spieler jetzt Urlaub? Haben die gerade freie Tage? Wird weiter trainiert? Wie ist das?
Ich glaube, es wäre von allen der Wunsch, einfach mal Urlaub zu machen, jetzt eine Woche, gerade mit Hinblick auf die kommenden Hammerwochen mit, glaube ich, auch dann irgendwann 6 Auswärtsspielen aus 8 Pflichtspielen dann. Aber Niko Kovac hatte das lustigerweise auch auf der letzten Pressekonferenz so gesagt, dass ich wünschte, es wäre gar keiner mehr da. Und dann könnte man mal tief durchatmen, weil es gibt so einen Spagat, den man dann in der Länderspielpause schaffen muss. Es sind aktuell ja nur 5 Spieler da und die 3 Verletzten mit Aaron Anselmino, Emre Can und Julien Duranville. Und ja, ein richtiges Training, das haben wir auch nochmal so zwischen den Zeilen mitgekriegt, ist da gar nicht möglich. Also so richtig sinnvoll ist es eigentlich nicht, da jetzt Training zu machen. Muss es aber trotzdem geben. Es hat jetzt ein paar Tage freigegeben. Seit Mittwoch wird wieder trainiert bis Freitag. Und dann sind nochmal 3 Tage frei, bevor dann auch die Ersten dann schon wieder zurückkommen. Und ja, der Regelbetrieb dann auch mit Hinblick auf das Spiel gegen den FC Bayern ja dann startet. Aber stellen wir uns mal vor, Niko Kovac würde jetzt sagen, pass auf, es ergibt jetzt nicht so viel Sinn zu trainieren. Ich gebe euch jetzt mal 10 Tage frei. Wenn du beim FC Bayern dann gewinnst, sagen alle, boah, super Maßnahme, Nico, das war ja richtig klasse, endlich konnten alle mal durchatmen. Jetzt verlierst du auch im FC Bayern 1-3. Dann sagen alle, ja, hätten sie in der Länderspielpause mal trainiert. Und das ist halt so dieser schmale Grat, den man da finden muss. Und ja, der dann auch immer wieder dann in den negativen Berichterstattung dann kommen würde. Aber ja, deshalb, es wird gerade ziemlich individuell gesteuert. Gerade die Verletzten haben jetzt nochmal die Chance, ja wieder näher an die Mannschaft zu rücken. Gerade bei Emre Can sieht das weiterhin noch ein bisschen defensiver aus, das Ganze. Also auch da ist noch kein Zeitpunkt bekannt, wann er nach seiner Adduktorengeschichte, die ja wirklich sehr, sehr langwierig jetzt schon ist, zurückkommt. Ja, und ansonsten ja, werden wir mal sehen, in welcher Form sich dann die anderen Spieler präsentieren. Ist ja vielleicht auch nicht schlecht, da mal trotzdem auch insgesamt dann in den Einheiten ein bisschen durchzupusten.
Wie sieht's mit dem Niki Süle aus?
Der stand ja schon wieder im Kader und ist dementsprechend weiterhin, also mir ist jetzt kein Rückschlag bekannt.
Okay. Ja, Christian, für dich geht es ja, hatten wir vorhin schon in der Einleitung gesagt, heute Abend noch nach Sinsheim oder heute Nachmittag und dann am Sonntag nach Nordirland oder wie sieht dein weiterer Plan jetzt aus?
Ja, am Samstag schon.
Am Samstag reist du dann schon an, Montag das Spiel und dann?
Dienstag wieder zu Hause.
Gibt auch Schlechteres als ein Wochenende Belfast?
Ja, finde ich jetzt auch nicht so schlecht.
Ja gut, wenn du dann noch erfolgreiche Spiele siehst, dann wäre es ja ein ganz gelungenes Wochenende oder Wochenstart dann.
Das ist mir eigentlich relativ egal. Ja, aber nein, keine Ahnung. Ist ja schon ja irgendwie auch eine richtungsweisende Länderspielmaßnahme, obwohl der Druck ist natürlich hoch, weil du als Gruppenerster direkt für die WM qualifiziert bist. Tatsächlich ist es aber so, ob du dann, wenn du es nicht schaffst, ob du Zweiter oder Vierter wirst, ist völlig egal. Man ist durch die Nations League sowieso für die WM-Playoffs dann im März gesetzt. Aber natürlich, das ist der Umweg, der unbedingt vermieden werden soll. Also es geht klar um den Gruppensieg, um die direkte Qualifikation, weil wir wissen alle, wenn wir einen schwierigen Gegner da im März in den Playoffs bekommen und dieser Modus sagt, ein Halbfinale, ein Finale, das heißt, du musst zwei Spiele auf jeden Fall gewinnen, da ist enormes Scheiterpotenzial, deswegen die ganz klare Devise, Gruppensieg und der sollte in dieser ja, Gruppe mit Nordirland, Luxemburg und der Slowakei trotz der Niederlage zum Auftakt gegen die Slowakei immer noch drin sein, weil ich glaube auch nicht, dass, oder ich könnte mir zumindest vorstellen, dass die Slowakei auch noch den einen oder anderen Punkt liegen lässt.
Sehr gut. Das war doch ein gutes Schlusswort. Dann bedanke ich mich einmal bei Jonas hier vor Ort und auch bei Christian, dass du dich zugeschaltet hast, dass du uns noch zwischen deine Termine geschoben hast und hierfür noch die Zeit gefunden hast.
Sehr gerne.
Und wir wünschen dir auf jeden Fall eine gute Reise und komm zackig wieder.
Vielen Dank.
Alles klar. Bis dahin, wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschalten solltet, wie schon gesagt, ihr könnt uns überall da verfolgen, wo es Podcasts gibt oder auch bei YouTube, wenn ihr uns im Video sehen wollt. Ansonsten an dieser Stelle noch einmal ein ganz kurzer Hinweis auf unserem Instagram-Account watz_bvb läuft noch ein großes Gewinnspiel. Schaut da auf jeden Fall auch vorbei. Da können wir euch auf jeden Fall sagen, dass es sich lohnt. Und bis dahin dann, tschüss und bis bald.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an sport@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport. Echte Tiefe, echte Liebe. Das gilt für den BVB und fürs Reisen mit Solamento. Alle Infos gibt's auf solamento.com. Wir und über 450 Reiseberater drücken dem BVB die Daumen. Bis zur nächsten Folge und hoffentlich bis bald bei uns.